Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36, die Schwerbehinderung und die arbeitsrechtlichen Folgen. Mein Name ist Alexander Schaaf und den Podcast mache ich zusammen mit meinem Kollegen Jens Buchwald.
Einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg. Moin!
Vielen, vielen Dank, dass Sie sich wieder für uns und damit für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden haben. Ja, Sie können sich jetzt entspannen und alles andere uns überlassen. Und uns überlassen hat zum Beispiel auch Sonja Sparler einen Dank. Nämlich hat geschrieben, ihren Podcast, den sie zusammen mit ihrem Kollegen Herrn Buchwald machen, folge ich fast seit der ersten Folge. Ja, Schande, dass es nicht seit der ersten war, aber wir freuen uns. Für mich ein sehr informativer und gelungen aufgebauter Podcast. Er hat mir in einigen Dingen bereits helfen können, Stolpersteine zu bedenken und sogar Fehler zu vermeiden. Vielen Dank, Frau Sparler, dafür. Dann hat uns noch Denise Trebis geschrieben, ich habe bereits in den ein oder anderen Podcast gehört, sehr spannend, vor allem auch die kurzen Sessions am Anfang zu aktuellen Themen. Vielen Dank dafür. Ja, auch wir dürfen danken, Frau Trebis. Und dann hat uns noch Katrin Coty geschrieben, Sie und der Kollege Buchwald haben wirklich einen großartigen Podcast. Höre sehr gerne Podcasts auf dem Weg zur Arbeit und genieße aktuell die super aufbereiteten Folgen. Vielen Dank dafür. Herzliche Grüße an den Kollegen und gerne mehr solcher praxisrelevanter Schätzchen. Ja, darüber haben wir uns natürlich sehr, sehr gefreut über die sehr freundlichen Worte. Dann wollen wir gleich reinstarten, heute mal ohne Vorgeplänkel, in unser Schwerpunktthema, die Schwerbehinderung und die arbeitsrechtlichen Folgen. Ich habe mal nachgeschaut, von allen Arbeitnehmenden in Deutschland sind ca. 1,1 Millionen schwerbehindert. Und für diese Gruppe von Arbeitnehmenden gelten eine ganze Reihe von arbeitsrechtlichen Besonderheiten, denen wir uns heute beschäftigen wollen. Die Regelung, diese Sonderregelung, die finden Sie vor allem im Sozialgesetzbuch, kurz SGB, und zwar dem Sozialgesetzbuch Römisch 9. In diesem Zusammenhang wollen wir vielleicht erstmal klären, was Schwerbehinderung im Rechtssinne eigentlich bedeutet. Gemeint ist hier in der Regel ein Grad der Behinderung, auch GDB genannt, von 50 oder mehr. Einige Regelungen gelten auch bereits ab einem Grad der Behinderung von 30. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, sich bei einem GDB von 30 oder 40 mit einem Antrag beim Arbeitsamt einem schwerbehinderten Menschen gleichstellen zu lassen. Und das führt dann zum Beispiel zu Sonderkündigungsschutz bei Kündigungen, dazu aber später mehr. In unserer heutigen Folge gehen wir einmal zeitlich durch das Arbeitsverhältnis und schauen uns an, in welchem Stadium es welche Regelungen gibt, welche Anforderungen sich daraus für Sie als Arbeitgeber ergeben und wie Sie Fehler vermeiden können. Und beginnen wird damit Jens Buchwald mit dem Bewerbungsverfahren und der Einstellung eines schwerbehinderten Menschen.
So ist das und wir starten also gleich in medias res und schauen uns die Besonderheiten im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren an. An erster Stelle muss da der Punkt Arbeitsplatzbeschreibung stehen. Warum ist das so? Jeder Arbeitgeber muss gemäß § 164 Absatz 1 Satz 1 des SGB 9 prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit einem schwerbehinderten Menschen besetzt werden können. Um Ihnen als Arbeitgeber diese Prüfung zu ermöglichen, sollte vor jeder Stellenausschreibung eine interne Arbeitsplatzbeschreibung erstellt werden. Diese sollte unter anderem beinhalten die Anforderungen des Arbeitsplatzes an die Arbeitnehmenden. Sind Tätigkeiten erforderlich mit Konzentrations-, Umstellungs- und Anpassungsvermögen, mit Verantwortung für Personen oder Maschinen, Publikumsverkehr, Überwachung, Steuerung komplexer Arbeitsvorgänge? Ist die Tätigkeit beispielsweise mit ständigem Gehen, Stehen, Sitzen verbunden oder wechseln die Körperhaltung? Gibt es Zwangshaltungen? Gibt es besondere Belastungen? Lärm, Nässe, Kälte, Erschütterung, schwankende Temperaturen? Ist Schichtarbeit vonnöten oder treten häufig wechselnde Arbeitszeiten auf? Ist die Tätigkeit mit einem besonders auffallenden Maß an Heben oder Tragen verbunden? Handelt es sich um eine körperlich leichte oder körperlich schwere Tätigkeit? Welche beruflichen Qualifikationen sind erforderlich? Diese Ausschreibungspflicht gemäß 164 Absatz 1 Satz 1 gilt auch, wenn sie bereits ausreichend viele bezüglich der Ausgleichsabgabe schwerbehinderte Menschen beschäftigen und ihnen bereits Bewerbungen von Schwerbehinderten vorliegen. Ja, also ganz wichtig aber in diesem Zusammenhang zu betonen, diese Prüfung, die darf nicht erst einsetzen, wenn schon Bewerbungen vorliegen, unter denen sich gegebenenfalls Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen befinden. Die Arbeitsplatzbeschreibung muss vor der Stellenausschreibung erfolgen. Das wollen wir Ihnen jetzt im zweiten Schritt der Stellenausschreibung noch einmal etwas genauer erklären, warum das so ist. Wenn Sie eine Stelle ausschreiben, müssen Sie, und das ist unabhängig davon, ob Sie ein privater Arbeitgeber oder ein öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber sind, bei der Bundesagentur für Arbeit nachfragen, ob diese einen schwerbehinderten Bewerber vermitteln kann. Ja, diese Pflicht verfolgt aus 164 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 des SGB IX. Diese Anfrage muss bereits im Vorfeld jeder Stellenausschreibung bei der Bundesagentur für Arbeit erfolgen. Möglichst spätestens eine Woche vor der internen oder externen Ausschreibung der Stelle. Dabei reicht ein einfacher Anruf nicht aus. Der Bundesagentur für Arbeit muss hier auch die konkrete Stellenausschreibung vorlegen. Beispielsweise reicht dann aber eine E-Mail mit Versand der Stellenausschreibung und einer Nachfrage, ob schwerbehinderte Bewerber vermittelt werden können, aus. Bewahren Sie bitte diesbezüglichen Schriftverkehr mit der Agentur für Arbeit stets sorgfältig auf. Und ganz wichtig, das möchte ich in diesem Punkt noch unterstreichen, diese Pflicht bei der Bundesagentur für Arbeit nachzufragen, die gilt unabhängig davon, ob Sie einen Betriebsrat haben oder ob Sie eine Schwerbehindertenvertretung haben. Ja? Die gilt unabhängig davon, ob Sie die Beschäftigtenquote bezüglich schwerbehinderter Arbeitnehmender erfüllen oder nicht. Diese Pflicht gilt ausnahmslos. Das leitet dann aber über zur nächsten Frage bzw. zum nächsten Punkt im Rahmen des Stellenausschreibungsverfahrens. Welche Pflichten bestehen denn gegenüber dem Betriebsrat und der Schwerbehindertenvertretung? Kurze Vorbemerkung hierzu. Bei Bewerbung schwerbehinderter Arbeitnehmer ist die Schwerbehindertenvertretung dann nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnt. Also wenn beispielsweise in dessen Bewerbungsschreiben ein solcher Hinweis enthalten ist. Im ersten Schritt in diesem Zusammenhang müssen Sie als Arbeitgeber dem Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertretung unmittelbar nach Eingang von Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur für Arbeit und nach Eingang von Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen unterrichten. Eine Vorauswahl darf hierbei nicht erfolgen. Alle Bewerbungen von Schwerbehinderten sind weiterzuleiten, auch alle Vermittlungsvorschläge. In einem zweiten Schritt ist die Schwerbehindertenvertretung dann gemäß 178 Absatz 2 in Verbindung mit Paragraf 164 Absatz 1 zu unterrichten. Als Arbeitgeber sind Sie in allen Angelegenheiten, die schwerbehinderte Menschen berühren, zur unverzüglichen und umfassenden Unterrichtung der Schwerbehindertenvertretung verpflichtet. Was heißt Unterrichtung in diesem Zusammenhang? Umfasst ist dann auch das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an den Vorstellungsgesprächen seitens der Schwerbehindertenvertretung. Unterlassen Sie als Arbeitgeber diese Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung, ist die Durchführung oder Vollziehung der Entscheidung auszusetzen und die Beteiligung innerhalb von 7 Tagen nachzuholen. Der Betriebsrat ist gemäß 164 Absatz 1 anzuhören. Ihm muss also auch die Möglichkeit gegeben werden, zu prüfen, ob die frei gewordene und zu besetzende Stelle durch einen schwerbehinderten Menschen besetzt werden kann. Bei der Unterrichtung der Schwerbehindertenvertretung und der Anhörung des Betriebsrates sollten Sie analog § 102 Absatz 2 Bettre VG eine Stellungnahmefrist von einer Woche gewähren. Eine Form ist im Übrigen bei dieser Unterrichtung und Anhörung gesetzlich nicht vorgesehen. Aus Dokumentation und zu Nachweiszwecken empfehlen wir Ihnen natürlich dringend, das Ganze in Schriftform oder mindestens in Textform durchzuführen. Nach Ablauf der Stellungnahmefrist können Sie sich als Arbeitgeber dann für einen Bewerber entscheiden. Diese beabsichtigte Entscheidung ist allerdings unverzüglich der Schwerbehindertenvertretung und auch dem Betriebsrat mitzuteilen. Nächster Schritt. Sofern Sie als Arbeitgeber die Beschäftigungspflicht nach § 154 Sozialgesetzbuch 9, die Mindestquote, nicht erfüllen und die Schwerbehindertenvertretung oder der Betriebsrat mit der beabsichtigten Entscheidung nicht einverstanden ist, können diese Gremien nach § 164 Absatz 1 Sätze 7 und 8 verlangen, dass ihre arbeitgeberseitige Entscheidung mit dem Betriebsrat oder der Schwerbehindertenvertretung unter Darlegung der Gründe zu erörtern ist. Und hierbei muss dann der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört werden. In einem weiteren Schritt müssen der Bewerber und die Schwerbehindertenvertretung bzw. der Betriebsrat in diesem Fall, also die Voraussetzungen des vorhergegangenen Schrittes liegen vor, die Beschäftigungsquote wird nicht erfüllt, über die dann von Ihnen getroffene Entscheidung unverzüglich und unter Darlegung der Gründe unterrichtet werden. Es ist hierbei arbeitgeberseitig zu verdeutlichen, weshalb die Bewerbung aus Ihrer Sicht keinen Erfolg hatte. Eine Form der Unterrichtung ist auch hier gesetzlich nicht vorgeschrieben. Die Schriftform oder zumindest die Textform ist hier jedoch dringend empfohlen. Und in einem abschließenden Schritt im Rahmen dieses Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahrens ist dann natürlich immer noch dran zu denken, dass der Betriebsrat im Rahmen der Einstellung des Bewerbers, der Bewerberin, für die sie sich entschieden haben, natürlich auch beteiligt werden muss im Rahmen der 99er Mitbestimmung. Das ist also eine ganze Menge und wir können Ihnen da wirklich nur dringend ans Herz legen. Lesen Sie sich den Paragraphen 164 Absatz 1 SGB 9 einmal in Ruhe durch. Dieses Monstrum hat allein 10 Sätze und daran sehen Sie schon, wenn ein Absatz 1 einer solchen Vorschrift schon 10 Sätze hat, da steckt einfach eine ganze Menge drin und das ist auch, da muss man tatsächlich sagen, zum Teil gesetzgeberisches Stückwerk. Für Sie als Arbeitgeber natürlich von besonderer Bedeutung, ja, welche Rechtsfolgen gibt es denn, beziehungsweise welche Rechtsfolgen hat es denn, wenn ein Verstoß gegen die Pflichten aus § 164 Absatz 1 SGB 9 vorliegt? Zunächst einmal ist hier möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit gegeben. Also verletzen Sie als Arbeitgeber die Unterrichtungs- und Anhörungspflicht, indem Sie beispielsweise vorsätzlich oder fahrlässig die Schwerbehindertenvertretung und den Betriebsrat nicht über Vermittlungsvorschläge der Arbeitsagentur und vorliegende Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen unmittelbar nach Eingang unterrichten, dann kann dies eine Ordnungswidrigkeit im Sinne von § 238 Absatz 1 SGB 9 darstellen und mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro von der Bundesagentur für Arbeit geahndet werden. Nächste potenzielle Rechtsfolge ist das Thema Schadensersatz. Auf die Wirksamkeit einer bereits erfolgten Einstellung eines anderen Arbeitnehmers hat ein Verstoß gegen 164 Absatz 1 SGB 9 zum Glück aus Arbeitgebersicht keine Auswirkung. Auch hat ein abgelehnter schwerbehinderter Bewerber keinen Anspruch auf Einstellung. Aber, und da sind wir auch wieder bei dem, was ich eben angekündigt habe, es drohen bei Verstößen gegen die oben genannten Vorschriften des 164 SGB 9 Schadensersatz- bzw. Entschädigungsansprüche des abgelehnten Bewerbers gemäß § 15 Absatz 1 und Absatz 2 des AGG. Denn alle Pflichtverletzungen, die Sie als Arbeitgeber begehen, indem Sie Vorschriften nicht befolgen, die zur Förderung von Chancen schwerbehinderter Menschen geschaffen worden sind, also insbesondere Verstöße gegen Ihre Verpflichtungen aus § 164 Absatz 1 SGB 9, lassen eine Benachteiligung wegen der Behinderung im Sinne von § 164 Absatz 2 SGB 9 vermuten und können über die Beweislastregel des AGG, die im § 22 AGG enthalten ist, zu Schadenersatzansprüchen von Bewerbern führen. Letztes mögliches Problem bei Verstößen gegen § 164 Absatz 1 SGB 9 liegt in einer kollektivrechtlichen Problematik. Wenn Ihr Betriebsrat die Einstellung eines Bewerbers unbedingt verhindern will, dann kann der Betriebsrat die Zustimmung zur Einstellung gemäß § 99 Absatz 2 Nummer 1 BetrVG immer dann verweigern, wenn Sie als Arbeitgeber entgegen § 164 Absatz 1 Satz 1 SGB 9 nicht geprüft haben, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Schwerbehinderten besetzt werden können. Auch vor diesem Hintergrund spielt die Pflicht des 164 Absatz 1 SGB IX eine ganz große Rolle. Und insbesondere die Verpflichtung, bei der Bundesagentur für Arbeit nachzufragen, ob diese schwerbehinderte BewerberInnen vermitteln kann, ist somit auch unter diesem Gesichtspunkt von erheblicher Bedeutung. Wir können also Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, die Verpflichtungen nach § 164 SGB IX ernst zu nehmen und in jedem arbeitgeberseitigen Stellenbesetzungsprozess zu implementieren. Das soll es erstmal zu den, Sie sehen, reichhaltigen Verpflichtungen vor Begründung eines Arbeitsverhältnisses gewesen sein. Ich übergebe jetzt an Alexander Scharf, der den Faden aufgreift und das Thema schwerbehinderte Menschen im Arbeitsverhältnis beleuchtet.
Das will ich gerne tun und ich will anfangen mit der Frage, dürfen eigentlich Arbeitgeber ArbeitnehmerInnen fragen, ob sie schwerbehindert sind? Einmal habe ich sogar gesehen, dass ein Bewerber in einem Bewerbungsbogen bestätigen sollte, nicht schwerbehindert zu sein. Geht das überhaupt alles? Ich will das mal aufteilen. Wir gucken einmal, wie es im Bewerbungsverfahren ist und dann, wie es ist, wenn der Arbeitnehmende eingestellt worden ist. Im Bewerbungsverfahren ist die Frage nach der Schwerbehinderung unzulässig. Ja, was sind die Folgen, wenn Sie jetzt trotzdem fragen? Es ist wie bei jeder unzulässigen Frage, es gibt ein Recht zur Lüge. Das heißt, die BewerberInnen dürfen auf diese Frage lügen. Und wenn die Lüge später rauskommt, dann kann der Arbeitgeber nicht irgendwie arbeitsrechtlich reagieren und zum Beispiel kündigen. Und wenn der Bewerber auf die Frage, ob er schwerbehindert ist, mitteilt, dass er schwerbehindert ist und nicht eingestellt wird, dann kann er eine Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dem AGG, geltend machen. Und hier hilft den Arbeitnehmenden die Beweislastregel des AGG, auf die mein Kollege schon vorhin hingewiesen hat. Das heißt, der Arbeitnehmende muss nur ein Indiz für eine Diskriminierung vortragen und dafür wäre es hier ausreichend, dass nach der Schwerbehinderung gefragt worden ist. Das würde also für eine mögliche Diskriminierung ausreichen und außerdem ist es so, dass für den Entschädigungsanspruch es ausreicht, dass das Merkmal, zum Beispiel die Behinderung, ein Grund unter mehreren für die Ablehnung war. Es muss nicht der einzige Grund für die Ablehnung gewesen sein. Und dann muss wiederum der Arbeitgeber darlegen, dass das Diskriminierungsmerkmal, also zum Beispiel die Schwerbehinderung, keine Rolle bei der Entscheidung über die Einstellung gespielt hat. Da muss man ehrlich sagen, das wird wohl faktisch unmöglich sein, da die Frage zum Beispiel nach der Schwerbehinderung ja schon zeigt, dass das Merkmal für den Arbeitgeber offensichtlich von Bedeutung war. Die Entschädigung, die geltend gemacht werden kann vom Bewerber, die ist in der Regel auf 3 Gehälter begrenzt. Also 3 Gehälter, die er auf der Stelle, auf die er sich beworben hat, bekommen hätte. Aber es kann auch tatsächlich eine höhere Entschädigung geltend gemacht werden, wenn der Arbeitnehmende eingestellt worden wäre, wenn das Bewerbungsverfahren eben nicht diskriminierend abgelaufen wäre. Und dazu will ich Ihnen einen Fall des Arbeitsgerichts Dortmund vorstellen vom 23. Januar 2020. Dieser Fall zeigt, wie schlecht es für Arbeitgeber laufen kann, vor allem dann, wenn sich der Arbeitgeber im Verfahren auch noch ungeschickt verhält. Es ging hier zwar nicht um eine Schwerbehinderung, das Urteil ist aber auch auf schwerbehinderte BewerberInnen übertragbar. Ja, was ist so besonders an dem Urteil des Arbeitsgerichtes? Besonders ist, dass der Arbeitgeber nicht nur zur Zahlung von 3 Gehältern, sondern im Ergebnis zur Zahlung von 12, also in Worten 12 Gehältern, 60.000 Euro verurteilt wurde. Wie kam es dazu? Also ein Arbeitnehmer bewarb sich beim Arbeitgeber um eine Stelle als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die Vergütung sollte 5.000 Euro monatlich sein. In der Stellenausschreibung, da hieß es unter anderem, wir bieten Ihnen ein junges und engagiertes Team. Das mit dem Jungen und Engagiert haben Sie bestimmt alle schon mal gehört. Sollte man nicht wirklich reinschreiben in so eine Stellenausschreibung. Und wie es so ist, es bewarben sich viele Menschen. Der Arbeitgeber traf dann eine Auswahlentscheidung und der Arbeitnehmer, um den es hier geht, der bekam eine Absage. Dann verklagte er den Arbeitgeber auf Zahlung von 60.000 Euro als Entschädigung nach dem AGG. Er hat dann behauptet, mit seiner Klage, er erfülle alle Anforderungen der Stellenausschreibung und sei für die Stelle besser geeignet als die anderen Bewerber. Er hätte die Stelle bei sachgerechter Auswahl also erhalten müssen. Er sei aber wegen seines Alters zurückgewiesen worden und die Benachteiligung, die vermute er aufgrund der Formulierung in der Stellenausschreibung. Sie erinnern sich, junges und engagiertes Team. Ja, und da kann man nur sagen, dumm gelaufen Teil 1. Der Arbeitgeber kam gar nicht zum Gütetermin vor dem Arbeitsgericht und wurde daher im Rahmen eines VU, also eines Versäumnisurteils, zur Zahlung von 60.000 Euro verurteilt. Wir wissen natürlich nicht, wie es dazu kam, dass der Arbeitgeber nicht zum Gütetermin erschien. Das ist aber extrem unglücklich, da in solchen Konstellationen stets zugunsten desjenigen entschieden wird, der erschienen ist. Zumindest dann, wenn die Klage für das Arbeitsgericht nachvollziehbar juristisch auch schlüssig genannt ist. So war es dann wohl hier. Das heißt, der Arbeitgeber musste sich jetzt im Folgenden immer gegen dieses Urteil verteidigen. Und weiteres Problem, aus diesem Versäumnisurteil kann der Arbeitnehmer auch vollstrecken. Und zwar, obwohl das Verfahren noch läuft. Ja, dumm gelaufen Teil 2. Der Arbeitgeber hat dann Einspruch gegen dieses Versäumnisurteil eingelegt. Soweit so klar. Was ist jetzt hier noch dumm gelaufen? Der Arbeitgeber begründete seine Meinung, warum der Bewerber nicht diskriminiert worden ist, sehr, sehr kurz und auch nur sehr unkonkret und deswegen leider in keinster Weise rechtlich ausreichend. Was hat der Arbeitgeber konkret geschrieben zum Arbeitsgericht? Der Arbeitnehmer sei vom Arbeitgeber in keiner Weise diskriminiert worden, auch nicht wegen seines Alters. Der Arbeitnehmer habe nicht allein aufgrund seiner Ablehnung von einer Altersdiskriminierung ausgehen dürfen, weil hierfür jedwede Anhaltspunkte fehlen. Sein Vortrag, dass er alle in der Ausschreibung benannten Voraussetzungen erfülle und daher besser geeignet sei als andere Bewerber, entbehre jedweder tatsächlichen Grundlage und sei deshalb ohne weiteren substanzierten Vortrag keine tragende Grundlage für die streitgegenständlichen Ansprüche. Was hat das Arbeitsgericht dazu gesagt? Das Arbeitsgericht sagte, der Arbeitgeber sei dem Vortrag des Arbeitnehmers nicht ausreichend entgegengetreten. Der Arbeitnehmer hat ja vorgetragen, er würde alle Voraussetzungen erfüllen und unter allen Bewerbern am besten für die Stelle geeignet sein. Und bei diskriminierungsfreier Auswahl wäre er eingestellt worden. Und alleine der Arbeitgeber könne vortragen, so das Arbeitsgericht, welche Bewerber mit welcher Qualifikation sich beworben hätten und welcher Bewerber aus welchen Gründen besser als der Kläger geeignet wäre. Hierzu hat der Arbeitgeber aber nichts vorgetragen. Das führte dann letztlich dazu, dass der Arbeitgeber zur Zahlung von 12 Monatsgehältern, also 60.000 Euro, verurteilt wurde. So, und jetzt kommt auch noch dumm gelaufen Teil 3. Der Arbeitgeber hat gegen dieses Urteil des Arbeitsgerichts Dortmund Berufung zum Landesarbeitsgericht Hamm eingelegt. Das ist erstmal noch nicht dumm gelaufen, das ist erstmal grundsätzlich nachvollziehbar aus seiner Sicht. Leider hat der Arbeitgeber auch die Berufung aber nur sehr knapp begründet. Und zwar hat er hier geschrieben, das Urteil des Arbeitsgerichtes sei unrichtig, weil eine Diskriminierung fälschlicherweise angenommen worden sei. So habe das Arbeitsgericht fälschlicherweise eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Alters nach § 3 Absatz 1 AGG vor dem Hintergrund angenommen, dass die Ausschreibung mit dem Begriff jung unmittelbar an das Lebensalter anknüpfe. Der Arbeitgeber habe den Kläger jedoch nicht aufgrund seines Lebensalters abgewiesen, vielmehr sei die ausgeschriebene Stelle mit einem besseren Bewerber besetzt worden. Das Landesarbeitsgericht wies dann den Arbeitgeber darauf hin, dass die Begründung nicht ausreichend sei. Darauf erfolgte keine Reaktion des Arbeitgebers, was sicherlich auch nicht sehr glücklich war. Dann hat das Landesarbeitsgericht, was relativ selten passiert, die Berufung als unzulässig zurückgewiesen und hat darauf hingewiesen, dass für eine wirksame Berufung es erforderlich sei, dass man sich mit den tatsächlichen und rechtlichen Gründen des angefochtenen Urteiles, also hier des Urteils des Arbeitsgerichts Dortmund, auseinandersetzt. Und das hat der Arbeitgeber hier nicht gemacht, sondern hat schlicht gesagt, das Urteil sei falsch. Das ist eindeutig zu wenig, sagt das Landesarbeitsgericht. Wir sehen, der Arbeitgeber hätte an verschiedenen Stellen verhindern können, dass es zu solch einem Urteil kommt. Seien Sie also vorsichtig bei der Stellenausschreibung und, wenn es schon mal schief läuft, lassen Sie sich bei Problemen rechtzeitig beraten. Ja, zweiter Teil, Frage nach der Schwerbehinderung im Arbeitsverhältnis. Na, aber zumindest nach Ablauf von 6 Monaten ist das zulässig und auch sinnvoll, insbesondere vor Ausspruch einer Kündigung. Wenn nämlich nicht gefragt wird, dann gekündigt wird und dann der Arbeitnehmer innerhalb von 3 Wochen, nachdem er die Kündigung bekommen hat, mitteilt, dass er schwerbehindert sei, dann ist die Kündigung unwirksam. Das ist natürlich in der Regel sehr bitter. Also deswegen auf jeden Fall fragen. Ja, wie fragt man aber sinnvoll? Wenn Sie einfach nur fragen, sind Sie schwerbehindert, dann wird das nicht ausreichen. Dann sagt er möglicherweise nein, Sie kündigen und dann teilt er Ihnen innerhalb von 3 Wochen mit, ich bin aber gleichgestellt. Ja, und für gleichgestellte Arbeitnehmer, das hatte ich ganz am Anfang schon mal gesagt, gilt auch der Sonderkündigungsschutz. Das heißt, das wäre wieder dumm gelaufen und die Kündigung ist unwirksam. Ja, reicht dann die Frage, sind Sie schwerbehindert oder gleichgestellt? Die reicht leider auch nicht aus, weil er dann, wenn er wieder sagt nein, dann kann er innerhalb von 3 Wochen mitteilen, ich habe aber einen Antrag gestellt. Und wenn dieser Antrag dann positiv beschieden wird, dann wirkt er zurück auf den Zeitpunkt der Antragstellung und wieder wäre die Kündigung unwirksam. Sie müssen also die komplizierte Frage stellen, sind Sie schwerbehindert, sind Sie gleichgestellt oder haben Sie einen entsprechenden Antrag gestellt? Das bitte fragen und natürlich auch dokumentieren, dass Sie das gefragt haben und auch was der Arbeitnehmende jeweils geantwortet hat, damit Sie nicht nachher in Beweisprobleme kommen. Ein weiterer Punkt. Zusätzlicher Urlaub. Nach 208 SGB 9 haben schwerbehinderte Menschen einen Anspruch auf Zusatzurlaub und zwar von 5 Arbeitstagen im Kalenderjahr. Was bedeutet das jetzt konkret? Also zunächst mal, schwerbehinderte Menschen meint hier Menschen mit einem Grad der Behinderung von 50 oder mehr. Gleichgestellte Arbeitnehmer mit 30 oder 40 Grad der Behinderung haben keinen Anspruch auf den zusätzlichen Urlaub. Nächste Frage, sind es immer 5 Tage Zusatzurlaub, egal wie viele Tage pro Woche gearbeitet wird? Nein, der Anspruch ist entsprechend umzurechnen. Also als Beispiel, haben Sie eine 4-Tage-Woche, hat der schwerbehinderte Mensch 4 Tage Zusatzurlaub. Haben Sie eine 6-Tage-Woche, hat er 6 Tage Zusatzurlaub. Was ist, wenn die Schwerbehinderung im laufenden Kalenderjahr festgestellt wird? Dann ist es so, dass für jeden vollen Monat des Bestehens der Schwerbehinderteneigenschaft 1/12 an Zusatzurlaub entsteht. Kommt dann dabei eine unrunde Summe heraus, dann wird ab 0,5 aufgerundet. Also wenn zum Beispiel ein Monat im Jahr die Schwerbehinderteneigenschaft bestand, dann kommt das zu 0,42 Tagen Zusatzurlaub. Das sind noch keine 0,5, also wird nicht gerundet und es muss so genommen werden. Das heißt, man müsste das gegebenenfalls umrechnen auf Stunden und vielleicht auch auf Minuten. Zweites Beispiel, besteht die Schwerbehinderteneigenschaft 2 Monate, dann hat der Anspruch auf 0,83 Tage Zusatzurlaub und das würde dann aufgerundet werden auf 1 Tag. Letzter Punkt. Nach 207 SGB 9 können schwerbehinderte Menschen verlangen, von der Mehrarbeit freigestellt zu werden. Für wen gilt diese Regelung? Diese Regelung gilt für alle ab einem GdB von 50 und mehr, aber auch für Gleichgestellte. Also ein GdB von 30 oder 40 und ein Gleichstellungsbescheid vom Arbeitsamt. Was meint hier Mehrarbeit? Mehrarbeit ist hier so zu verstehen, dass die Arbeit, die über die gesetzliche normale Arbeitszeit hinausgeht, gemeint ist. Also die 8 Stunden nach § 3 des Arbeitszeitgesetzes. Also erst die 9. Stunde pro Tag kann verweigert werden. Und das gilt auch dann, wenn der betroffene Arbeitnehmer nach seinem Arbeitsvertrag nur 6 Stunden pro Tag arbeitet. Er kann also nicht die 7. oder 8. Stunde verweigern. Im Übrigen heißt diese Regelung auch nicht, dass Mehrarbeit bei schwerbehinderten Menschen generell verboten ist. Es heißt nur, dass Schwerbehinderte diese Mehrarbeit leisten können, wenn sie es wollen. Das leitet zum letzten Punkt über, wie ist denn das eigentlich bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit schwerbehinderten Menschen?
Da haben wir auch wiederum einige Besonderheiten zu beachten. Zur kurzen Verortung. Wir befinden uns hier in den Paragraphen 168 fortfolgende des Sozialgesetzbuches 9. Wer wird geschützt bzw. wer hat besonderen Kündigungsschutz? Das sind einerseits schwerbehinderte Menschen mit einem GdB von 50 oder mehr und ihnen gleichgestellte Personen mit einem GdB von mindestens 30 sowie einem Gleichstellungsbescheid seitens der Agentur für Arbeit. Weitere Voraussetzung für den Schutz dieser soeben genannten Personen ist, dass das Arbeitsverhältnis mindestens 6 Monate bestanden hat. Das ist also ähnlich wie im allgemeinen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Auch da gibt es die sogenannte Wartezeit auf den allgemeinen Kündigungsschutz. Und das haben wir hier auch beim besonderen Kündigungsschutz. Auch der besondere Kündigungsschutz greift erst nach Ablauf von 6 Monaten im Arbeitsverhältnis. Wovor werden diese Menschen geschützt? Sie werden, ja, vereinfacht gesagt, vor allen Kündigungen geschützt, unabhängig davon, ob das betriebsbedingte, personenbedingte oder verhaltensbedingte Kündigungen sind, unabhängig davon, ob es fristgemäße oder fristlose Kündigungen sind und unabhängig davon, ob es Beendigungs- oder Änderungskündigungen sind. Nicht geschützt werden schwerbehinderte Menschen vor Eigenkündigung. Auch Aufhebungsverträge sind nicht vom besonderen Schutz des SGB IX umfasst. Nächste Frage. Wann beginnt der Schutz? Erste Komponente ist, wie wir schon gesagt haben, der Ablauf der entsprechenden Wartezeit. Also das Arbeitsverhältnis muss mehr als 6 Monate bestanden haben. Dann ist weiterhin zu berücksichtigen, dass ein entsprechender Bescheid des Versorgungsamtes oder der Agentur für Arbeit vorliegen muss, in dem die Schwerbehinderung oder die Gleichstellung anerkannt wird. Weiterhin geschützt werden auch Personen, die mindestens 3 Wochen vor Zugang einer Kündigung einen Antrag auf Anerkennung als schwerbehinderter Mensch oder Gleichstellung gestellt haben und diesem Antrag später, also auch nach Zugang der Kündigung, entsprochen wird. Weil die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch oder als gleichgestellte Person rückwirkend auf den Antragseingang wirkt. Der Schutz Schwerbehinderter und ihnen Gleichgestellter ist unabhängig davon, ob sie als Arbeitgeber im Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung diesen besonderen Kündigungsschutz kannten oder nicht. Wenn sie diesen besonderen Kündigungsschutz, also die Schwerbehinderung oder die Gleichstellung, nicht kannten, dann besteht jedoch für den Arbeitnehmer die Verpflichtung, innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kündigung erstens ihnen mitzuteilen, dass eine Schwerbehinderung oder eine Gleichstellung vorliegt, und zweitens muss auch die Klagefrist für eine Kündigungsschutzklage vom Arbeitnehmer eingehalten und gewahrt werden. Wie wirkt sich der Schutz dieses Personenkreises eigentlich konkret aus? Ja, das kennen Sie vielleicht alle aus Ihrer tagtäglichen Personalpraxis. Kündigungen sind nur nach vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes bzw. des Inklusionsamtes, wie es in manchen Bundesländern heißt, möglich. Wenn eine Kündigung ohne Zustimmung des Integrationsamtes ausgesprochen wird, ist die Kündigung grundsätzlich unwirksam. Auf den Kündigungsgrund kommt es dann nicht an, auch bei Straftaten. Weiteres Problem, wenn Sie von der Schwerbehinderung Kenntnis hatten und eine Kündigung ohne Zustimmung des Integrationsamtes aussprechen, dann läuft noch nicht einmal die Klagefrist, weil Sie in dieser Konstellation wussten, dass Sie die Zustimmung einer Behörde hätten einholen müssen. Anders, wie gesagt, ist es in der Konstellation, wenn Sie die Schwerbehinderung bei Ausspruch der Kündigung nicht kennen, dann läuft die Klagefrist und dann muss der Arbeitnehmer auch die Klagefrist einhalten. Welche Besonderheiten sind in diesem Zusammenhang bei fristgemäßen Kündigungen zu berücksichtigen? Welches Verfahren ist hier einzuhalten? Also es muss ein Antrag beim zuständigen Integrationsamt gestellt werden. Der muss schriftlich oder in elektronischer Form gestellt werden. Unter anderem ist in diesem Zusammenhang ein Kündigungsgrund anzugeben. Der Prüfungsumfang des Integrationsamtes hängt maßgebend vom Kündigungsgrund im Einzelfall ab. Und da natürlich der Frage, steht der Kündigungsgrund in einem Zusammenhang mit der Schwerbehinderung? Bei ordentlichen fristgemäßen Kündigungen soll das Integrationsamt innerhalb 1 Monats nach Eingang des Antrages eine Entscheidung fällen. Ja, und das kennen Sie vielleicht in der Praxis, das ist leider nur eine Sollvorschrift. In der Praxis muss man feststellen, Verfahren vor dem Integrationsamt hinsichtlich fristgemäßer Kündigungen, die dauern zum Teil viele, viele Monate und es dauert deutlich länger als dieser eine Monat, der hier in der Sollvorschrift genannt ist. Was ist das Problem? Solange das Integrationsamt noch keinen Zustimmungsbescheid erlassen hat, können Sie noch keine Kündigung aussprechen. Wenn die Zustimmung erteilt worden ist für eine ordentliche fristgemäße Kündigung, dann muss die Kündigung innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zustimmungsbescheides von Ihnen erklärt werden. Das ist ganz wichtig, dass es diese Frist auch gibt. Das ist eine etwas ungewöhnliche Frist. Man sollte also, wenn man parallel Verhandlungen über einen Aufhebungsvertrag führt, diese Kündigungserklärungsfrist nicht aus dem Blick lassen, einfach weil es sein kann, dass man ansonsten den Zustimmungsbescheid sich an die Wand nageln kann, weil man vergessen hat, eine Kündigung rechtzeitig auszusprechen. Verpasst man diese Frist, müsste man einen neuen Zustimmungsantrag stellen und das ist aufwendig und es verzögert den Ablauf hier erheblich und ist mit anderen Worten extrem teuer. Besonderheiten bei der fristlosen Kündigung. Die Zustimmung kann nur innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis des wichtigen Kündigungsgrundes beantragt werden. Das Integrationsamt hat dann nur 2 Wochen Zeit, über die Angelegenheit zu entscheiden. Und hierbei hat das Integrationsamt im Wesentlichen 2 Möglichkeiten. Entweder es erteilt eine Zustimmung. Wichtig für Sie, Sie müssen unverzüglich nach Erteilung der Zustimmung kündigen. Sonst ist die Kündigung unwirksam. Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat in einer Entscheidung einmal entschieden, dass ein 3-tägiges Abwarten nach Zugang des Zustimmungsbescheides nicht mehr unverzüglich ist. Und daran ist dann die gesamte Kündigung gescheitert. Ja, also das ist ganz wichtig. Und in vielen Fällen, das haben Sie vielleicht in der Praxis schon mal erlebt, gibt es auch die Möglichkeit des Integrationsamtes, dass sich dieses nicht äußert innerhalb der 2-Wochen-Frist. Und das führt dazu, das ist eine Besonderheit, dass die Zustimmung als erteilt gilt. Hier ist also Schweigen seitens der Behörde mit einer Zustimmung gleichzusetzen. Und auch hier ist es natürlich von großer Wichtigkeit, dass Sie als Arbeitgeber dann unverzüglich die Kündigung aussprechen. Und um hier die Fristen im Auge zu behalten, ist es ganz wichtig, dass Sie notieren und gegebenenfalls auch beim Integrationsamt nachfragen, wann Ihr Antrag dort eingegangen ist, um den Fristablauf berechnen zu können und um dann auch beim Integrationsamt vorab nachfragen zu können, ob ein Bescheid ergeht oder ob hier einfach die 2-Wochen-Frist verstrichen gelassen wird und damit die Fiktionswirkung in Kraft tritt. Also das, wie gesagt, ganz wichtig, sauberes und sorgfältiges Fristenmanagement. Sie sehen also eine ganze Menge an Besonderheiten, die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen sind. Nach einer solchen Vielzahl an Informationen übergebe ich nunmehr das Wort noch einmal abschließend an Alexander Schaff.
Ja, ich hoffe, Sie sind jetzt tiefenentspannt und haben ganz viele Informationen mitgenommen. Wenn das der Fall ist, dann bewerten Sie uns doch einfach mit einer super Bewertung. Darüber würden wir uns freuen. Oder beziehungsweise und empfehlen Sie uns allen Ihren Kolleginnen und Kollegen, damit die auch unseren tollen Podcast hören. Die nächste Folge, die können Sie am 24. Juni hören oder ab dem 24. Juni hören. Thema wird sein Kündigungsfristen im Arbeitsverhältnis. Wie immer können Sie uns vorab dazu Fragen stellen, wenn Sie denn welche haben. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes. Ich hoffe, bei Ihnen ist nicht zu viel Wasser aufgelaufen aufgrund der ganzen Regenfälle, sondern der Sommer hat bei Ihnen auch Einzug gehalten. Wenn das so ist, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer und wir hören uns beim nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Auf ein baldiges Wiederhören. Tschüss.